Vielen Dank. Vielen Dank. Das kannst du stehen lassen. Super. Die sind gut, oder? Ich freue mich schon auf nachher. Kommt ihr nochmal. Okay. Ein kleines Experiment. Stellt euch mal vor, es ist stockdunkel. Also es ist ja schon dunkel ein bisschen hier im Raum, aber stellt euch mal vor, es ist stockdunkel. So richtig. Macht mal, ja, danke. Das ist super. Jetzt kann ich nichts lesen. Na gut. Danke. Ihr seid Zauberer. Stellt euch vor, es ist stockdunkel. Macht mal die Augen zu. Es ist nachts. Stockdunkel. Und ich lag als ganz kleiner Junge auf so einem kleinen Bettchen in der Wohnstube vom alten Bauernhaus meiner Oma. Und alles war ruhig. Zu ruhig. Und dann mitten in dieser Stille auf einmal ein ganz seltsames Geräusch. So ein Kratzen, Trippeln, Kratzen. Mein Herz raste. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Mein Vater und ich hatten meine Oma besucht, um das Dach der Scheune neu zu decken. Und ich war so 5, 6 Jahre alt, aber ich konnte schon so einen Ziegelstein, den konnte ich schon tragen. Deshalb war ich dabei und half ihm. Und dann in dieser Nacht war ich in diesem dunklen Bauernhaus. Und mit ganz zitternden Knien war ich dann so langsam bereit, mich meinem Schicksal zu stellen. Ich stand dann auf und lief so langsam zu meinem Vater, der war im anderen Raum nebenan und schnarchte vor sich hin und ich habe ihn aufgeweckt. Und dann hat er das Licht angemacht und dann haben wir beide zusammen, er und ich, diese Maus gejagt. Ja? Die mir so sehr Angst gemacht hat. Ich dachte ja, die wird in mein Bett krabbeln und an mir herumknabbern. Ja, weil ich so süß war. Mit 6 damals. Seht ihr, manchmal haben wir Angst vor Dingen, die gar nicht so richtig angstmachend sind oder die gar nicht so real sind. Aber manchmal haben wir auch Sachen, haben wir Angst vor Sachen, wo wir wirklich Angst haben sollten auch. Ja? Manchmal haben wir berechtigt Angst. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr jetzt gerade Angst habt oder ob ihr erst morgen Abend Angst habt, weil Montag die Mathearbeit kommt und ihr sagt, ach du meine Güte. Oder wir haben vor allen möglichen Sachen Angst. Das Thema ist Angst heute. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber vielleicht habt ihr Angst vor dem Gefühl, allein zu sein. Oder vielleicht habt ihr ja jetzt Angst vor der Zukunft, bei der Wahl, die hinter uns steht. Ja? Was kommt? Was gerade in der ganzen Welt passiert? Wie wird das in 5 Jahren aussehen? Ist es schlimmer? Ist es besser? Ich habe mir mal aktuelle Statistiken angeguckt zum Thema Angst. Und ich war absolut geschockt und erstaunt gleichzeitig. Es gibt eine Studie, die haben die weltweit gemacht, aber eine Studie, die mich am meisten geschockt hat, die stand so heraus, die sagt, dass immer mehr junge Leute Angst haben heutzutage. In den USA ist der Anteil der Schüler in den Highschools, die Angst haben, um 140% gestiegen in den letzten Jahren. 140%. Und auch in Deutschland ist es nicht ganz anders. Ja? Immer mehr Jugendliche, besonders auch junge Mädchen und Frauen, haben mit Angst zu kämpfen, richtig, das loszuwerden. Und das kann alles Mögliche sein. Angst vor Krieg, Unsicherheiten, Wirtschaft. Ja, wirtschaftliche Sorgen, Klimawandel, gesellschaftliche Spaltung, alles geht auseinander, Flüchtlingskrise, Pandemien, Krankheiten und so weiter. Oder vielleicht ein bisschen praktischer für euch, wenn ihr sagt, okay, das ist alles so ein bisschen weit weg, aber seht ihr, wir haben auch Angst vor ganz normalen Sachen. Zum Beispiel haben wir Angst, wir können nicht, einige von uns können nicht Nein sagen, weil wir Angst haben, andere zu enttäuschen und dann nicht mehr beliebt zu sein. Kennt das jemand? Oder wir schummeln in Klausuren, weil wir Angst haben zu versagen und schlecht dazustehen. Wir denken uns Notlügen aus, weil wir Angst haben, Mama und Papa zu enttäuschen oder Hausarrest zu bekommen. Wir sind ungerecht manchmal, weil wir Angst haben, zu kurz zu kommen. Oder wir sind in irgendeiner Beziehung, für einige von euch, die ein bisschen älter sind, und wir wissen ganz genau, eigentlich müsste ich hier was ändern, aber ich habe Angst davor, weil ich Angst habe, dann irgendwann schließlich allein dazustehen und keinen abzukriegen. Als alter Jungmann zu sterben, Jungfrau, was auch immer. Oder wir haben Angst, jemanden zu verlieren. Da ist eine Krankheit, da ist irgendwas. Wir haben Angst davor. Seht ihr, Gott sagt in der Bibel, fürchte dich nicht. Hab keine Angst. 300 Mal. Über 300 Mal. Die ganze Bibel ist voll davon. Jede zweite Seite, das sind mehr Seiten, aber jede dritte Seite. Warum sagt er das so oft? Wisst ihr warum? Weil er weiß, dass wir Angst haben. Die Frage ist für heute Abend, wie gehen wir mit unserer Angst um? Ja, wenn wir mal Angst haben, wie gehen wir davon mit um? Lassen wir uns davon beherrschen? Lassen wir uns einschüchtern? Lassen wir das da? Oder vertrauen wir darauf, dass Gott uns hilft? Das ist das Thema. Angst ist das Thema und einige von euch stecken tiefer drin, andere weniger tief. Aber wenn ihr irgendwann älter werdet, ihr kommt nicht dran vorbei, auch Angst zu haben. Ich habe Angst. Ich habe tierisch Angst, dass meinen Kindern was passiert. Oder dass meine Frau Krebs kriegt. Es ist zum Kotzen. Ich habe jetzt nicht Angst vor Krieg oder so, bin ich bei Jesus, ja, ich persönlich, aber ich habe vor solchen Dingen auch Angst. Jeder von uns hat Angst, wir kommen daran nicht vorbei. Und die Frage ist, wo bekomme ich Mut her für meinen Alltag, für meine Probleme, um meine Angst zu meistern? Wie kann das passieren? Und ich habe eine Geschichte mitgebracht aus der Bibel, die kann uns ein bisschen helfen. Das ist eine ziemlich bekannte Geschichte, gib's zu. Aber da gibt es einen kleinen Twist drin und den zeige ich euch. Da gibt es also diese Geschichte aus der Bibel, da gibt es einen, der heißt Saul, der ist gerade König. Wurde gerade König, ein ganz toller Typ gewesen eigentlich. Und wenn du so König bist in der Antike, dann bist du gleichzeitig auch der Anführer der Armee. Ja, hast das Schwert und das Zepter und die Krone und das ganze Ding. Und du bist eben Armeeanführer und König. Und Saul hatte gerade einen Krieg vor sich. Auch kein Zuckerschlecken, der war schon wieder im Krieg und er musste gegen die Philister kämpfen. Und die waren gerade dann losgezogen und die Armeen standen sich beide gegenüber und plötzlich kommt so ein Teenie vorbei. Vielleicht 15, 14, 15, 16, irgendwie in dem Alter kam er vorbei und sieht die beiden Armeen, sieht wie Saul Angst hat, sieht wie die Armeen Angst haben und wisst ihr, was er sagt? Hallo, ich bin 16, ich bin David. Niemand soll den Mut sinken lassen, sagt er. Steht da in der Bibel, wörtlich. Niemand, keine Angst! Warum sollte keine Angst haben? Ja, die Armeen, seht ihr, diese beiden Armeen. Israel war da und die Philister waren da. Und das waren erbitterte Feinde. Die haben die ganze Zeit gekämpft. Die Philister hatten immer wieder versucht, Israel einzunehmen und zu besetzen und zu unterwerfen. Und es kommt zu dieser entscheidenden Schlacht. Die Armeen treffen also aufeinander und in so einem Tal, eine Armee steht da, eine Armee steht da und in der Mitte ist das Tal. Ja, und die Philister stehen auf dieser Anhöhe des Tals und machen sich bereit und die Israeliten eben auf der anderen. Und mitten in der Mitte, da ist gar nichts. Da sind ein paar Büsche, da ist ein bisschen Gras, da ist Niemandsland. Ja. Da wagt sich auch keiner hin, weil da würde gleich der Kampf losbrechen. Da würde es gleich richtig hergehen. Die Schlacht findet dort statt. Hier würde alles entschieden werden. Hier würde der Krieg toben. Hier ist die Schlacht. Und die Situation war komplett angespannt. Ja, die waren... Weil wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Zu verlieren bedeutete nicht nur ein bisschen sein Leben zu verlieren oder auch eine Demütigung des ganzen Volkes, sondern wenn diese Armee die eine verlieren würde, bedeutete das, dass das ganze eigene Volk, alle anderen, all die Familien dieser Männer in die Sklaverei geschleppt werden würden, der Philister, Verschleppung, Plünderung, Vergewaltigung, Sklaverei, das ganze Programm. Und deshalb war eine Riesenspannung da. Und plötzlich in diese Situation hinein, die Armeen stehen da, alle sind gespannt, was würde gleich passieren, in diese Situation hinein, in das Tal des Todes, genau in die Mitte, da tritt ein Philister. Ein enormer Kämpfer. Goliath. Und er brüllt und fordert die ganzen Israeliten heraus. In der Bibel, in Vers 8 steht da, ich bin ein Philister! Schreit er. Wahrscheinlich noch viel lauter. Er schreit so, ich bin ein Philister. Und die Philister damals, die waren absolut kriegserprobt. Wenn die kämpfen, dann gewinnen die immer. Die hatten Israel schon ein paar Mal geschlagen. Und Goliath kommt dahin und sagt, ich kann gar nicht verlieren. Niemals würde mir das passieren. Ich komme mit einem Selbstbewusstsein und einer Kraft. Da war brachiale Kraft bei dem Typen. Der hatte nichts anderes gemacht sein ganzes Leben, außer zu trainieren für diesen einen Kampf. Seine Rüstung, die er anhatte, wog über 60 Kilo. Das ist schwerer als die meisten von euch. Ja? Er war 3 Meter groß, steht in der Bibel. Also noch 1 Meter groß. Das war ein Muskelpaket ohne Ende. Der Mann hatte allen Grund, da mutig zu sein, so zu stehen, könnte man sagen. Der hatte eine Bronzerüstung an. Das war der letzte Scheiß damals. Die beste, härteste, bekannteste Legierung, die es damals gab. Der war Hightech. David war Lowtech. Aber er war Hightech, komplett. Also Goliath kommt da auf das Schlachtfeld und man könnte sagen, das war der Albtraum eines jeden anderen Soldaten. Das war der Albtraum, die ultimative Angstmaschine, der ultimative Angstgegner eigentlich. Und dann schrie er nochmal, ich schreie jetzt nicht nochmal für die Kinder da hinten, aber Goliath kam auf das Feld wie so ein Berserker fast und schreit, habt ihr gehört, ich fordere euch heraus, schreit er. Schickt mir einen Mann, der mit mir kämpfen soll. So, und dann steht in der Bibel, der Vers danach, da steht, als Saul und die ganzen Männer Israels, also die ganze Armee, das hörten, haben sie sich so erschrocken und haben eine große Angst gehabt. Eine Megaphobie. Groß Angst. Und dann kommt der kleine Teenie-Junge, David, und sagt, lasst den Mut nicht sinken. Habt keine Angst. So, und wir lesen das so und denken, oder vielleicht habt ihr schon mal Predigten über diesen Text gehört, ja, über David und Goliath oder Sonntagsschule oder sonst was. Und wenn ihr das schon mal gehört habt, dann gehen die ja meistens so. Goliath ist das Problem, oder? Ja? Goliath ist das Problem? Ja. Er ist, vor dem haben wir Angst. Das ist deine Angst. Das ist dein Albtraum. Das ist das Schlimmste, was dir passieren kann. Und David zeigt uns, wie wir mit diesen Ängsten umgehen können. Einfach drauf los. Wir können es schaffen. Hab den Glauben wie David. Vertraue auf Gott, selbst in den ausweglosesten Situationen. Nimm einfach 5 Steine irgendwo, steck sie dir in deine Tasche. Und wenn du dann genug Steine hast und genug von diesem Glauben, den David hat, wenn dein Vertrauen groß genug ist, dann hast du den Mut wie David und dann hast du den Beistand Gottes und dann wird er dir helfen und dich segnen und du wirst gewinnen. Und die Moral der Geschichte ist, sei wie David. So können wir es schaffen. So werden wir mutig. Oder? Schon mal so gehört? Sei wie David. Du musst David nacheifern. Nimm die 5 Steine, bete und dann geh zu deinem Riesen und töte ihn. Oder hau ihn um. Ja? Wenn ihr die Geschichte von David und Goliath schon mal irgendwann so gehört habt, sei wie David. Und wenn dich das wirklich schon mal irgendwann inspiriert haben sollte, dann hattest du noch nie wirklich Angst vor irgendeiner Sache. Wenn du dich wirklich fürchtest, wenn du wirkliche Angst hast und jemand kommt zu dir und sagt, schluck's runter, sei wie David, dann weißt du, das ist zu einfach. Das hilft nicht. Vielleicht ein bisschen, aber nicht. Das macht es manchmal nur noch schlimmer. Du sagst, ich sollte vielleicht, aber ich kann nicht. Ich bin wie das kleine Häschen, wenn man die Schlange anguckt. Es ist zu einfach gedacht. Es ist viel zu einfach. Sei wie David. Nimm deine größte Angst, die du hast und mach's wie David. Und ich sage, das ist zu einfach. Seht ihr, warum das so einfach ist, warum ich das sage? Was so fromm klingt, das klingt ja fromm, ist in Wirklichkeit nichts anderes, als nur auf mich und meine eigene Stärke und meinen Glauben zu schauen und nicht auf Gott. Ich schaue auf mich selbst, auf meinen Glauben, auf meine 5 Steine, auf das Maß meines Vertrauens, wie ich Gott vertrauen kann. Und wenn ich Gott vertrauen kann, auf meine Fähigkeiten vertrauen kann, wie ich mit Gott an Gott glauben kann, dann kann ich wie David sein. Seht ihr, ich vertraue auf mich selbst. Gott hat da gar nichts erstmal mit zu tun. Sei wie David. Ja, ich bin wie David, ich versuche alles. Nee! Seht ihr, ich schaue auf mich und ich schaue nicht auf Gott. Die Frage ist jetzt, wie kann ich in meiner Angst, wenn ich wirklich Angst habe, auf Gott schauen und nicht auf mich selbst? Wie kann mir Gott wirklich helfen? Und nicht, dass ich das selber versuche, was so ganz fromm, ich bete und dann versuche ich meinen, nee, Gott muss die noch platt machen, oder? Wie kann das passieren? Erstens, lasst uns mal nicht in die Geschichte reinsetzen, wo die meisten Leute versuchen, sich zu sehen. Wir sind nicht David. Okay, du bist nicht David. Wir können das nicht. Ich kann nicht zu diesem Riesen rennen. Ich bin nicht David. Aber wir kommen in der Geschichte vor. Wisst ihr, wer wir sind? Wir sind in der Geschichte auch. Wir sind nicht Goliath, wir sind auch nicht David. Wisst ihr, wer wir sind? Wir sind die Soldaten. Wir sind Israel, wir sind die Soldaten. Und keiner von uns traut sich auch nur darüber nachzudenken, auf dieses Schlachtfeld zu gehen. Wir sind Sauls Armee. Und unsere Feigheit hat schlimme Folgen. Denn wenn nicht irgendjemand kommt, um uns zu retten, dann gehen wir alle in die Sklaverei. Aber Gott schickt einen Retter, oder? Gott schickt aber kein Beispiel, kein Vorbild. Macht es so und gut ist. David rennt nicht nach vorne und sagt, hey, kommt alle mit, lasst uns zusammen Goliath runterziehen. Das sagt er ja nicht. Ihr könnt es zusammen schaffen, ja? Lasst uns vorstellen, wie wir ihn zu Boden ziehen und dann in Stücke hacken und das ist super. Gott hat ihn nicht als Beispiel gesandt. Gott hat ihn nicht als Vorbild gesandt, dass wir das genauso machen wie er. Gott hat ihn als Stellvertreter geschickt. So, was meine ich mit Stellvertretung? Ist im Text mit drin, es steht in der Bibel mit drin. Erstens, pass auf, der Retter in der David-Geschichte, David selbst ist schwach und ist verwundbar und ist zu klein für die Rüstung. Und zweitens, Gottes Retter ist ein Stellvertreter. Wisst ihr, was das heißt? Als Goliath dort aufs Feld kommt und die Israeliten herausfordert, dann sagt er nicht, alle gegen mich, sondern er sagt wortwörtlich, ich lese das jetzt nicht vor, aber er sagt, er wählt einen von euch aus. Der soll zu mir herunterkommen, in dieses Todestal. Und wenn er gegen mich kämpft und mich erschlägt, dann sollen wir alle eure Sklaven sein. Aber wenn ich gegen ihn siege und ich ihn erschlage, dann seid ihr unsere Sklaven. Das sagt er, das ist Vers 8 und Vers 9 im Text. Das heißt, das ist stellvertretender Kampf und das kam in der antiken Welt damals ziemlich häufig vor. Ich weiß nicht, ob ihr euch an den Film Troja erinnert. Kennt ihr den? Ich hatte auch einen Clip mitgebracht, aber der war zu brutal, dann haben wir den gecancelt. Aber ihr könntet nochmal, also es gibt diesen Film Troja mit Brad Pitt. Klingelt da was? Super. In diesem Film gibt es auch so eine David und Goliath-Szene. Oder da gibt es so eine stellvertretende Kampfszene. Ziemlich zum Anfang stehen da 2 Heere gegenüber. Und Achilles, ja, der Brad Pitt, soll dann kommen und gegen diesen anderen, ja, kämpfen. Die Könige sitzen vorher zusammen und sagen, ja, pass auf, sollen heute nicht so viele sterben, wir machen es wie in alten Zeiten, einer gegen einen und die anderen sind dann fein raus. Und dann willigen sie ein und dann kommt diese Maschine auch aus der einen Armee. Ja, und er macht sich noch und baut sich auf mit Selbstbewusstsein und schreit alle an und das ganze Heer sagt, und ihr macht, ja gut, und er macht, ja, das ist meine Armee, gleich da, ja, Und er kommt so richtig und dann, und Achilles ist erstmal gar nicht da und dann kommt Achilles aber ein bisschen später und die beiden kämpfen. Und wie das ausgeht, einige wissen es von euch, ich sag's auch nicht, aber müsst ihr nochmal gucken. Ist richtig, richtig spannend. Aber das ist stellvertretender Kampf, dass die beiden, ja, jeder schickt einen Held davor, einen für die Griechen, einen für Achilles und so weiter. Das ist stellvertretender Kampf von zwei Helden. Und diese beiden Männer standen für den Rest des Heeres, für den Rest der Armee. Das war üblich. Das heißt für uns, was heißt das für uns? Das heißt für uns, dass David als legaler Stellvertreter für seine Leute kämpfte. Und jetzt müsst ihr kurz aufpassen. David kämpfte nicht für sie. David kämpfte als sie. Er kämpfte anstelle des Volkes. Das Volk würde so behandelt werden, als wenn sie genau das getan hätten, was er getan hat. Wenn er gewinnt, gewinnt das ganze Volk. Wenn er verliert, würden sie alle in die Sklaverei gehen und verloren werden. Wenn er mutig ist, sind sie mutig. Oder sie würden zumindest so behandelt worden, als wenn sie so mutig gewesen wären. Wenn er ein Feigling ist, sind sie alle Feiglinge. Oder sie würden so behandelt werden, als wenn sie alle Feiglinge wären. Was ihm passiert, passiert seinen Leuten. Weil sie eine Einheit darstellen, wird sein Sieg auf alle zugeschrieben. So, was bedeutet das für uns? Seht ihr in Hebräer 11, in der Bibel, ganz weiter hinten, Hebräer 11, da steht einmal, erinnert euch an Abraham, erinnert euch an Mose, erinnert euch an David. Und dann sagt der Hebräerbrief, schaut, und dann erinnert euch an Jesus, schaut auf Jesus, den wahren Helden. Wisst ihr, was die Bibel damit meint? Die Bibel meint damit, Gott hat den perfekten David geschickt. Der David in der Goliath-Geschichte war nur ein Hinweis auf den perfekten David, der kommen würde. Jesus Christus, er war schwach, er war klein und er hat uns gerettet durch seine Schwachheit. Und er hat uns nicht nur vor dem Tod gerettet wie David, sondern er hat uns vor dem ewigen Tod bewahrt. Er hat uns gerettet. Er hat uns nicht nur gerettet, indem er sein Leben riskiert hat, wie David, sondern er hat sein Leben gegeben. Wie hat er das gemacht? Seht ihr, Jesus Christus ging in dieses Todestal. Jesus Christus ging in diese Schlucht. Jesus Christus ging auf das Schlachtfeld. Jesus Christus ging ans Kreuz. Wisst ihr, was die größte Angst ist? Ja, du willst nicht gedemütigt werden, du willst nicht ausgelacht werden. Wir wollen nicht sterben. Wir haben Angst vor irgendwelchen Sachen. Aber die Angst hinter den Ängsten ist irgendwann Gott gegenüberzustehen am irgendeinem Tag und zu versuchen, all die Lügen und all die Selbstsüchte und all die Feigheiten zu rechtfertigen und zu erklären. Jesus stand dieser Angst gegenüber. Hast du Angst vor Schmerzen? Das ist nichts, was Jesus zu erleiden hatte. Hast du Angst vor Ablehnung? Das ist nichts gegenüber, was Jesus zu erdulden hatte. Hast du Angst vor Demütigung? Das ist nichts gegenüber, was Jesus aushalten musste. Jesus ging durch das tiefste Todestal. Warum? Um euch zu retten. Um uns zu retten. Und er sagt nicht, ey, sei so mutig wie David, dann wird dich Gott segnen. Sondern Jesus sagt, Jesus war mutig. Er hatte den perfekten Mut an deiner Stelle. Er war mutig als du. Und wenn du an ihn glaubst, dann überschreibt Gott das auf dich und behandelt dich, als wenn du das getan hättest, was er getan hat. Glaubt ihr das? In dem Moment, wo du an Jesus Christus glaubst und sagst, Jesus, ich will bei dir sein, dann ist er dein Stellvertreter. Und dann sieht Gott dich so, als wenn du genau das getan hast, was Jesus Christus getan hat. Und das, Leute, ist eine richtig gute Nachricht. Das ist zu gut, um wahr zu sein. Das können wir gar nicht glauben. Wenn wir das glauben würden, würden alle unsere Leben anders aussehen. Dann würden wir nichts vor nichts Angst haben. Wenn das wirklich wahr ist, wie hat Jesus das gemacht, dass er an unserer Stelle dahin gegangen ist? Er hat das perfekte Leben gelebt an unserer Stelle und er ist den Tod gestorben, den wir verdienen. Und weil er das gemacht hat, wird es auf uns übertragen. Aber wie hat Jesus das gemacht? Woher hat er diesen Mut hergehabt? Seht ihr nochmal im Hebräerbrief, ein Satz später. Da steht ja im Hebräerbrief, schaut auf Jesus, unseren Helden. Der ging ans Kreuz wegen der Freude, die auf ihn wartete. Das heißt, Jesus ging ans Kreuz. Jesus ging in das Todestal wegen der Freude. Das ist, wie er es geschafft hat. Er freut sich wegen der Freude. Nicht, oh, ich kann es schaffen. Irgendwie kann ich es schaffen. Bringt das Kreuz her. Wegen Freude hat er das gemacht. Er hatte Angst im Garten. Wisst ihr das noch? Er hat geschwitzt. Er hat Blut geschwitzt. So eine Angst hatte er. Er war schwach im Garten. Lasst mich euch eine Frage stellen. Jesus Christus war ja der Sohn Gottes und der Herr des Universums, der Herr von allen Galaxien. Ihm gehört alles. Im Himmel, beim Vater, perfekte Einheit. Er hatte alles. Ihm gehört alles. Welche Freude könnte ihm irgendwie fehlen, damit er das macht? Könnt ihr mir das sagen? Da ist eine einzige Freude, die er nicht hatte. Er hatte uns nicht. Er hatte dich nicht. Und wenn du weißt, wenn das reinsagt, nicht nur hier, sondern hier reinsagt, dass er fähig war, die schrecklichsten Ängste und Albträume zu haben, um dich zu retten, um mit dir zusammen zu sein, vielleicht können wir dann unsere kleinen Ängste und Albträume irgendwie, vielleicht können wir denen entgegentreten. Aus der Freude, weil wir wissen, dass egal was passiert, Jesus war schon dort. Seht ihr, Jesus stirbt am Kreuz für dich, an deiner Stelle. Das macht mich mutig. Es gibt ein Buch, also bin ich fast am Ende. Es gibt ein Buch, das hat auch so eine David- und Goliath-Szene drin. Hatte ich eigentlich auch mitgebracht, auch zu brutal. Aber ich erzähle es euch. Das ist das Buch Herr der Ringe. Vielleicht hat es schon einmal jemand gehört, das Original. Ja? Da gibt es auch eine Schlachtfeldszene. Und da steht nämlich Eowyn, eine Frau, über ihrem verwundeten König. Und dann kommt diese riesige Goliath-Figur, der Hexenmeister von Angmar. Schwarzes Gesicht, riesen eiserne Krone und dann auf so einem halben Drachending, da kommt er angeflogen und schmeißt diesen König um. Und das ist diese riesige, dämonische, dunkle Figur. Und genau in dieser Situation, der König liegt da unter seinem Pferd, kommt nicht weg. Und die kleine Frau steht da mit ihrem Schwert und dem Helm noch drauf. Und sie will nicht aus dem Weg gehen. Und diese dämonische Figur kommt und sagt, geh aus dem Weg. Gib auf. Und dann im Buch, es gibt es nicht im Film, gibt es nur im Buch, diese erdrückende, dunkle Figur schaut auf diese kleine Frau hinunter. Und sie sagt Folgendes. Geh aus dem Weg. Oder ich werde dich nicht einfach erschlagen, sondern ich trage dich davon an einem Ort jenseits der Dunkelheit, wo dein Fleisch verzehrt wird und deine verdorrte Seele überlassen wird, nackt dem lieblosen Auge. Und was macht Eowyn? Diese kleine Frau, wo die Rüstung zu schwer ist? Sie zieht ihr Schwert und sie sagt, tu, was du willst, aber ob du ein Lebender bist oder ein nicht toter Schatten, ich strecke dich nieder, wenn du ihn anfasst. Ist nur ein Buch. Leute, das ist Mut. Das ist so eine echte David- und Goliath-Szene. Aber da gibt es noch einen kleinen Teil von, in dieser Szene, einen kleinen anderen Teil. Da gibt es eine andere kleine Figur. Einen Beistehenden, könnte man sagen. Das ist Merry, der kleine Hobbit. Und als Merry diesen bedrohlichen, emporragenden Dämon kommen sieht, da steht, da legte sich ein Entsetzen auf ihn, dass ihm blind und elend war. Und etwas später öffnet er doch noch einmal die Augen und er schaut auf und da sieht er Eowyn mit gezücktem Schwert, bereit für ihre Freunde zu sterben. Und dann kommt der Schlüsselsatz. Dann kommt der Schlüsselsatz für uns. Da steht dann, Mitleid erfüllte sein Herz und großes Staunen. Und plötzlich erwachte der schwer entflammbare Mut seines Geschlechts. Er ballte die Hände. Und um zu wissen, wie es weitergeht, müsst ihr das Buch lesen. Aber hier ist das Wichtige in diesem Bild. Echter Mut kommt von großem Staunen. Vom Staunen über jemand, der bereit ist, für seine Freunde zu sterben. Jemand, der für mich sterben würde, obwohl ich so bin, wie ich bin. Und zwar nicht als erdrückendes moralisches Beispiel, dass ich genauso das machen muss, sondern als unverdientes Geschenk, aus reiner Liebe für mich. Meine Güte, Jesus Christus, unser Champion, ging ans Kreuz für uns, um uns zu retten. Und alles, was er wirkt hat, den Sieg, wurde auf uns übertragen. Fertig. Noch nicht ganz. Ich weiß nicht, wie viel ihr davon verstanden habt. Ich weiß nicht, wie viel ihr sagt, das wusste ich schon alles und super und ich bin mit Jesus zusammen und genau das hilft mir in meiner Angst. Oder ob ihr sagt, so habe ich das noch nie gesehen. Ich brauche diesen Jesus und ich brauche ihn mehr in meinem Leben. Weiß nicht, wo ihr gerade steht, aber ich würde jetzt gerne beten mit euch. Und wenn ich bete, dann mache ich zwei Sachen. Das eine Mal ist, ich sage einen Satz. Ja? Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und wer von euch das erste Mal das sagen will, der kann das mitsprechen, leise für sich. Und dann mache ich einen zweiten Satz. Für all die von euch, die Jesus schon kennen und Gott kennen. Und dann sage ich, Jesus, ich möchte viel mehr von dir und ich möchte dir viel näher sein. Und das könnt ihr auch mitsprechen. Und dann sagen wir ein ordentliches Amen. Weil ich glaube, ein Staunen über das, was Jesus Christus am Kreuz für mich getan hat und was für mich jetzt gilt vor Gott, wenn das für mich stimmt, wovor soll ich Angst haben? Ich bin ein Kind Gottes. Gott sieht mich wie Jesus. Ich bin ein Kronprinz. Eine Prinzessin. Ja, lass uns beten. Wollen wir aufstehen? Jesus, da gibt es so viele Sachen, vor denen wir Angst haben, die größer sind als Goliath und wir stehen fassungslos davor und machen uns echt Sorgen. Und oft sehen wir den kleinen David nicht, sondern sehen nur das große Monster und sehen die Welt und sehen Trump oder sehen andere Sachen und wissen nicht, wohin. Und wir übersehen dich, der du klein warst und der du schwach warst, aber durch deine Schwachheit hast du gewonnen, hast du den Sieg errungen, ein für alle Mal. Und Jesus, ich brauche dich viel mehr, wir brauchen dich. Und wir wollen es dir sagen. Und wenn du heute das erste Mal das hörst oder das erste Mal sagen, wenn es bei dir anklopft und klingelt im Herzen und du sagst, das möchte ich gerne haben, dann sprich doch den Satz mit mir. Jesus, ich gebe dir mein Leben jetzt. Ich möchte dich haben. Und Jesus, viele von uns, die kennen dich schon. Einige von uns kennen dich schon richtig gut. Und trotzdem haben wir noch Angst.
Trotzdem glauben wir nicht, dass du wirklich, wirklich der Sieger bist. Und dass du wirklich den Goliath besiegt hast, ein und für alle Mal. Und dass vor uns ein Leben liegt. Meine Güte, mit Ressourcen. Und dann das ewige Leben, davon können wir gar nicht träumen genug. Aber wir vergessen das so oft. Und Jesus, wir wollen dir auch sagen, wir wollen jetzt nochmal komplett neu anfangen. Wie jeden Tag wir neu anfangen wollen mit dir. Und wir wollen dir sagen, ihr könnt gerne mitsprechen. Jesus, ich will dir näher sein. Und ich will mehr von dir. Jesus, du hast uns gehört. Und da, wo wir vielleicht sogar Angst haben vor diesen Sätzen, dass wir sie sagen sollen, komm und tröste uns. Komm uns, nimm uns an die Hand und lass uns staunen, 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 staunen vor dem einen, der alles gegeben hat, damit wir ihm bei ihm sein können. Wir beten das in deinem Namen, Jesus. Amen.